Der Text ist Offenbarung 18 und Offenbarung 18, das ist schon richtig, das ist eigentlich die Fortsetzung von 17, welche Überraschung, aber ein direkter Übergang von dem, was Matthias uns letzte Woche gepredigt hat in 17. Ich möchte aber das Kapitel 18 lesen. Wir haben von dem großen Tier und der Frau auf dem Tier gehört und das war die Frau, die Hure Babylon. Und über die, jetzt kommt das Gericht dieser Hure Babylons. Und das ist im Kapitel 18. Und ich habe den Text hier vorne zum Mitlesen, in der Übersetzung, wo ich ihn lese. Und ihr könnt da mitlesen oder in eurer eigenen Übersetzung, aber dass ihr da mitkommt. Wie man sieht. Ihr kommt mit, aber vielleicht die Technik noch nicht ganz. Jetzt kommt. Und nach diesem, also Kapitel 17, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht, und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus, ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaft werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihrer Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tuyaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Amor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seele der Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden, und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden, und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht von ihrer Qual von Ferne stehen, sie werden weinen und trauern und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur, goldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen: Wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen und weinend und trauernd: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und die heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerächt. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie ein großer Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten mit Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Wir lesen hier vom Zerstören oder vom Ende dieser Stadt. Und ich finde es sehr bildlich gesprochen. Ich kann mich da sehr gut da etwas darunter vorstellen. So wie die Stadt brennt und wie die Leute herumstehen und dann genau, oh nein, wie kann das nur sein? Wir haben so viel von ihr gehabt und jetzt, wie kann das passieren? In einer Stunde ist diese große Stadt ist zu Ende. Also ich finde das jetzt mal für einmal eine Stelle, die für mich sehr einfach ist zum Vorstellen. So mit 5 Köpfen und was auch immer Tieren, das ist viel schwieriger, oder? Also wie ist jetzt der 5. Kopf, wo hat er noch Platz? Aber das ist jetzt mal sehr bildlich und verständlich, was hier passiert, finde ich. Und ich möchte nochmal kurz einfach für die, die es schon vergessen haben in der letzten Woche oder die letzte Woche nicht dabei waren, Babylon, das ist das Zentrum des Bösen. Und Babylon kommt ja, der Name Babylon, der kommt immer wieder vor in der Bibel. Schon am Anfang ist Babel der Ort der Verwirrung. Ich finde da ja ganz witzig, die Menschen, wenn ihr das nachlest, im 1. Mose 7 oder so um das rum, dann lest ihr da von den Menschen, die das große Vorhaben hatten, einen Turm zu bauen, der bis zu Gott hinaufkommt, dass sie in dieser Höhe waren. Und das Witzige daran, wie ich finde, ist dann, dass es steht, und Gott fuhr hernieder, um ihr Werk zu sehen. Also die hatten ja mal gar nichts. Das ist eigentlich lächerlich. Gott fuhr nieder und musste wahrscheinlich noch die Lupe nehmen, so nach dem Motto so, nein, ein Turm, wie süß. Also so süß war es dann doch nicht, aber einfach so diese Perspektive, die muss man einfach sehen. Oder? Die Menschen, die sind so stolz, bauen diesen Turm. Ich habe da ein Bild, ein Bild davon, die fangen an zu bauen und denken jetzt, wir haben den mächtigsten Turm ever und wir sind daran, das größte Bauwerk zu bauen. Und Gott fuhr hernieder und schaute sich das zuerst mal an. Naja, okay, so groß ist das jetzt nun wirklich nicht. Aber das passiert ja auch mit Babylon. Die Menschen haben das Gefühl, sie haben die große Stadt und alles ist da und es ist gewaltig. Und für Gott ist es einfach nicht ganz so gewaltig. Und es in einer Stunde, 60 Minuten, das ist eine kurze Dauer für eine gewaltige Stadt, wie sie zugrunde geht. Und wenn man so diese Beschreibungen, was da alles passiert, es hat Kaufleute, es hat Könige, es hat Kapitäne und Matrosen und so weiter. Und was die über diese Stadt sagen, da wird viele Dinge, ihr habt es gehört, viele Dinge werden gekauft und verkauft und es ist ein großer Wohlstand offensichtlich. Also es wird da von Edelsteinen und Gold und Purpur. Also es geht ihnen eigentlich recht gut, so von dem, vom materiellen Sinn. Und ich habe einfach gefunden, ja, wir sind nicht ganz so weit entfernt von dem, oder? Was hier so beschrieben wird. Wir haben so vieles von dem und irgendwo passt es auch in unsere Zeit. Die Menschen sind überheblich, denken, wir können selber leben. Und wir haben ja alles. Für was brauchen wir Gott? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Für was brauche ich Gott? Ich habe ja alles. Es geht mir gut. Ich lebe in Saus und Braus in der Schweiz und wieso brauche ich Gott? Und ich glaube, hier ist es ein bisschen von dem auch abgebildet, was wir erleben. Und dann, ganz spannend, sind mir eigentlich so die Verse 4 und 5. Die möchte ich etwas genauer anschauen. Die Verse 4 und 5 sind mir aufgefallen. Da steht, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus, ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaft werdet, und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Das so zwittrin, so wieder, wir hatten das schon mal, das zwittrin eine Stimme an die Gemeinde geht. Zwittrin im Gericht an Babylon kommt hier eine Stimme, die an die Gemeinde geht. Und spannend ist ja, wenn jemand sagt, geh hinaus, dann musst du ja drin sein, oder? Sonst würde diese Aussage keinen Sinn machen. Wenn der Engel oder diese Stimme, nicht mal klar, wessen Stimme das ist, wenn diese Stimme sagt, geht hinaus, dann sind sie ja drin. Sonst müsste sie nicht sagen, geht hinaus. Also offensichtlich gibt es Volk Gottes in Babylon. Und irgendwann kommt der Moment, wo Gott sagt, okay, jetzt geht hinaus. Das Ende von Babylon kommt, eure Aufgabe ist getan, kommt hinaus aus Babylon. Und so ähnlich, das hat mich ein bisschen an Lot erinnert in Sodom, wie er zuerst gerungen hat um die Stadt. Er hat Gott angefleht, ja, aber wenn da nicht vielleicht Zehntausende, Tausende und so weiter, und am Schluss hat er so das Battle mit Gott verloren und Gott hat gesagt, nein, ich muss diese Stadt zerstören. Es findet sich keiner außer dir, der Gott anbetet. Und er musste hinaus. Aber er hat versucht, für diese Stadt zu kämpfen, für die Menschen dieser Stadt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir hier antreffen. Das Volk Gottes ist in der Stadt Babylon und versucht, für diese Menschen zu kämpfen. Aber irgendwann kommt Gott und sagt, okay, jetzt, ihr müsst euch selbst schützen. Selbstschutz geht da irgendwann auch vor. Und ich hole euch hinaus und sage, geht hinaus, damit ihr nicht Anteil habt an dem, was hier passiert. Und ich glaube, das ist auch eine immer wieder kommende Herausforderung für unseres Leben. Wir befinden uns in babylonischen Zuständen. Wir arbeiten für Firmen, die babylonisch denken. Da geht das Geld, ist das Oberste, das Wichtigste. Wir befinden uns in einer Welt, da alle Entscheidungen werden eigentlich anhand vom Geld getroffen. Wir haben diese Woche mit einem Arzt gesprochen, der hat gesagt, ja, früher, da konnte man einfach noch Mediziner sein. Und heute musst du immer schauen, da ist das richtig, ist wie viele Tage wegen der Abrechnung und was auch immer. Da kannst du nicht einfach nur eine Diagnose stellen und dann sagen, jetzt machen wir das, sondern das ist so viel komplizierter wegen dem Geld. Alle Entscheidungen irgendwo durch haben etwas mit dem Geld zu tun in dieser Welt, habe ich manchmal das Gefühl. Ohne Moos nichts los, sagt man ja. Das ist irgendwie diese Realität dieser Welt. Und ich glaube nicht, dass die Botschaft für uns jetzt ist, dass wir alle irgendwie eine eigene Welt aufbauen und sagen, na, wir wollen nichts mit dem zu tun haben. Ich glaube, es braucht das Volk Gottes, es braucht uns in der Finanzwelt, es braucht uns in der Wirtschaft, es braucht uns in der Politik, auch wenn sie babylonisch denkt. Aber gerade dort braucht es uns. Gerade dort können wir einen Unterschied machen. Gerade dort sind wir gerufen, das Königreich Gottes sichtbar zu machen. Und trotzdem müssen wir immer wieder auf Gottes Stimme hören und sagen, okay, vielleicht ist jetzt genug. Vielleicht kann ich nicht mehr länger diesen Weg gehen unter dieser Autorität. Wenn wir irgendwo arbeiten, dann sind wir unter einer Autorität. Und ich glaube, ein Stück weit können wir Christ sein und unter dieser Autorität arbeiten und unseren Job gut machen, aber irgendwann muss man vielleicht sagen, okay, jetzt geht's nicht mehr. Und da bereit zu sein und aktiv zu sein, auch mit Gott im Gespräch, okay, wo möchtest du mich? Ist es Zeit, weiterzumachen oder ist es Zeit zu sagen, okay, ich brauche etwas Neues. Es ist zu babylonisch. Der Ruf hinaus. Und ich möchte etwas konkreter auf dieses Geld eingehen, weil es geht hier um Reichtum, es geht stark um Reichtum. Diese Begriffe oder diese verschiedenen Wertstoffe, die aufgeführt werden, das sind die besten und wertvollsten Dinge, die es gibt zu dieser Zeit. Also wir würden vielleicht noch andere Dinge erwähnen, aber wir würden vielleicht noch Aluminium, Erdöl und so diese gewissen Stoffe, die uns sehr wichtig sind. Aber dazumals war das Erdöl noch nicht so, dass da haben die Schiffe noch mit Segel und die Fahrzeuge noch mit Rösser und so. Ihr wisst Bescheid. Da war doch nicht so das Typische. Aber das Geld, der Reichtum ist eigentlich das Zentrum. Und das ist auch für uns das Zentrum. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Die Menschen, die haben immer größere Erwartungen. Die Wohnungen, die heutzutage gebaut werden, die sind deutlich größer, haben weniger Zimmer, aber sind deutlich größer wie früher. Fahrzeuge werden immer größer. Also ich meine, ist ja klar, so ein SUV in der Stadt ist einfach ungemein praktisch. Wenn man seinen X7 BMW, da kann man seine durchschnittlich 1,5 Kinder viel besser in den Kindergarten bringen. Weil man weiß ja nie, vielleicht kommt man ein Teil, der plötzlich irgendwie keine Straße mehr hat. Man weiß ja nie, 4x4 mindestens. Witzigerweise ist ja so, ich weiß nicht, ich interessiere mich ein bisschen für Autos. So ein Kleinstwagen von heute, ein VW Up Kennt ihr den? Das ist so ein kleines, herziges, kleines Auto, denkt man heutzutage. Ja? Das ist so, das klein, fast schon ein Smart. Der hat etwa die Maße von einem Golf 1. Der Golf, das ist die Kompaktklasse. Der Golf heutzutage ist viel größer. Mit einem Up kommst du nirgendwo hinher. Die Schwiegermutter von mir, die ist früher, jetzt sind sie zu viert, in einem VW Käfer in die Skiferien gefahren. Da denken wir, was? Mit einem VW Käfer? Oder zu fünf sogar, ja. Vier Kinder. Irgendwie ging das, oder? Ja, das ist unvorstellbar für uns. Völlig unvorstellbar. Da brauchen wir ja den SUV. Wir gehen ja an die Berge. Hallo. Aber versteht ihr ein bisschen, es wird immer größer und wir brauchen mehr Platz und wir wollen mehr und der VW-Up, der ist vielleicht gut für die kleinen Einkäufe, aber ein SUV, das ist das wahre Ding in der Stadt, das brauchen wir. So ein bisschen das. Wir leben in dieser Zeit, wo immer mehr benötigt wird offensichtlich. Und wir kommen da irgendwie so ein bisschen quer oder die Bibel kommt ein bisschen quer. Weil das Neue Testament oder gerade Jesus hat übrigens öfters über Geld und Reichtum geredet wie über Himmel. Interessant, oder? Das war fast wichtiger, der Reichtum und das Geld. Und die Bibel ist nicht grundsätzlich negativ eingestellt gegenüber Reichtum und Geld. In den Sprüchen, wir haben schon Sprüche gehört heute, steht auch, eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Also ein guter Tipp, kann man da sagen, Top-Tipp des Tages. Der Fleißige, der wird reich, steht in der Bibel, dann kann man es ja machen. Und trotzdem ist es ein heikles Thema in der Bibel. Das ist, Jesus spricht oft darüber und nicht oft im positiven Sinne. Oft warnt er davor und sagt, hey, passt auf damit. Das ist ein gefährliches Thema. Und wenn wir im christlichen Bereich so über Geld denken, dann kommt ja immer gleich das Thema des Zehnten. Ihr kennt das ja. Der Zehnte, der ist so ein, ich finde, ein bisschen ein leidiges Thema, der Zehnte. Weil wir beziehen diese 10% beziehen wir aus dem Alten Testament und die Israeliten, die gaben den Zehnten ihres Einkommens, um dafür die Priester zu unterhalten. Also nicht zu unterhalten, nicht Musik zu machen, sondern im lebensnotwendigen Bereich zu unterhalten. Das war, damit die Priester ihren Dienst machen konnten, ohne das Feld zu bepflügen und schauen, dass sie Essen hatten und so. Die Grundlage war der Zehnte und die Erstlingsfrucht, wie es ja auch beschrieben wird. Also wenn jemand ein Feld hatte, dann gab er die ersten 10 Früchte, wenn es 100 Früchte gab, aber so die ersten Früchte gab er hin für die Priester und was dann noch kam, das war für ihn. Aber das war noch nicht alles. Sie sind auch aufgerufen worden, sie haben Opfer gegeben, sie haben sollten Almosen geben für die weniger hatten wie sie. Und dann stellt sich für mich so die Frage, ist das jetzt unser Vorbild, dass wir zuerst mal den Zehnten geben sollen und dann halt noch schauen, was so unregelmäßige Dinge, die da kommen. Und sind wir dann so quasi auf der sicheren Seite? Gehen wir dann richtig mit dem Geld um, wenn wir den Zehnten geben? Passt das dann? Weil ich glaube eigentlich, dass die Frage, wie viel soll ich geben, die steckt ja eigentlich dahinter, oder? Wie viel soll ich geben, ist eigentlich die falsche Frage. Die falsche Frage, weil auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Die ist alles. Und das ist einfach ungünstig, oder? Die möchte niemand hören, diese Antwort. Deshalb ist die bessere Frage eigentlich, wie viel soll ich behalten? Wie viel kann ich behalten? Weil mit dem Zehnten, das ist das Gefährliche daran, schon die Pharisäer, sind wir wieder im Neuen Testament, die Pharisäer haben peinlichst genau darauf geachtet, dass alles, was sie irgendwo wie nur in die Hände nahmen, war verzehnt. Also da ist nicht einfach nur ihr Einkommen, sondern das Essen musste genau das, was sie benutzt haben. Alles davon musste quasi reingesprochen werden vom bösen Wohlstand, sprich ein zehnter Teil musste davon weggenommen werden. Die haben ganze eigene Durchläufe von ihrer Nahrungsmittelkette gehabt, dass das Jahr nicht irgendwie noch etwas reinkam, das nicht verzehnt war. Also, tiefst religiös, aber in der Angst, sie könnten dann irgendwie etwas zu sich nehmen, was nicht heilig wäre, weil es nicht verzehnt wurde. Und Jesus kam und sagte, ihr seid so selbstgerecht und scheinheilig. Ihr gebt euren Zehnten, aber es geht euch nicht darum, Die Herzenshaltung stimmt nicht. Ihr gebt einfach, damit ihr auf der sicheren Seite steht. Gebt Geld und sagt damit, okay, ich bin aus dem Schneider. Ich mache alles richtig. Ich habe es geschafft. Und deshalb ist die Antwort alles. Jesus sagt, ihr sollt mit allem von eurem Leben sollt ihr Gott dienen. Und das ist ja etwas schwierig, oder? Weil wenn wir alles geben, haben wir nichts mehr. Und das kann ja irgendwie auch nicht so die Idee sein. Und bevor ich jetzt so ein bisschen konkreter versuche, ich versuche das grob aufzuzeigen, wie das aussehen kann, brauchen wir vier Wahrheiten, wenn wir ums Geld reden, glaube ich. Und in allem, wenn wir über den Wohlstand reden, müssen wir immer aus dieser Perspektive denken von Gott. Aus seiner Perspektive, nicht aus unserer kleinlichen und nicht so großen. Wie gesagt, denkt an den Turmbau von Babel, die haben das Gefühl, sie haben den größten Turm ever und für Gott sieht es anders aus. Der hat eine andere Perspektive. Deshalb müssen wir es von seiner Perspektive anschauen. Und das Erste ist, dass wir Verwalter sind von allem, was wir haben und nicht Besitzer. Gott setzt uns als Verwalter ein von seinem Reichtum. Er hat sehr viel Reichtum geschenkt. Er hat die Welt voller Reichtum gemacht. Mein Gold zum Beispiel. Für was ist das gut? Jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist einfach gut. Das ist schön, oder? Das passt so als Schmuck. Aber das ist jetzt nicht wirklich zum Bauen. Ist das absolut unpraktisch. Zu weich, nicht stabil genug, hat zu wenig. Also es gibt so viele Dinge auf der Welt, die Gott geschenkt hat, die sind voller Reichtum. Die Welt ist voller Reichtum. Und er hat von Anfang an Adam eingesetzt als Verwalter dieser Erde. Er hat gesagt, ich setze dich ein. Du verwalte es gut. Herrsche über diese Welt und herrsche im positiven Sinn. Also schau dazu, dass alles gut läuft. Und deshalb, das ist das Erste. Wir dürfen nicht überheblich sein und das Gefühl haben, es ist etwas mir, das gehört mir. Schlussendlich sind wir Verwalter von dem. Gott schenkt, gibt es mir und ich kann das Beste daraus machen. Das Zweite ist, dass Gott unser Versorger ist. Gott versorgt uns. Immer. Schlussendlich. Durch verschiedene. Oft, wenn wir sagen, Gott versorgt uns, dann denken wir irgendwie an so das Übernatürliche. Gestern habe ich noch auf das Konto geschaut, da war es leer, heute ist es plötzlich voll. Oder ich habe in meiner Schublade zufälligerweise 2000 Franken gefunden oder so. Ich glaube, Gott versorgt uns auch mit Jobs und mit Möglichkeiten, wie wir unseren Lebensweg gehen können und Geld verdienen können. Aber grundsätzlich dürfen wir nicht vergessen, Gott ist es, der uns versorgt. Er ist es, der zu uns schaut, auf verschiedenste Art und Weise. Aber auch da ist wieder diese Dankbarkeit ein Thema, oder? Ich kann mir sagen, ich hab den besten Job gefunden, oder ich kann sagen, Gott hat mir einen wunderbaren Job gegeben, wo ich gut leben kann. Das ist ein Unterschied. Das ist eine andere Herzenshaltung. Das Dritte ist eine Warnung, oder ist ein bisschen das Gefährliche. Deshalb hat Jesus auch immer wieder, glaube ich, von Geld in dieser Gefahr geredet. Er hat gesagt, du sollst nicht begehren. Das ist schon eines der 10 Gebote. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Schau auf das, was dir gegeben wird. Und schau nicht auf das, was andere haben und dann versuche genau das zu erreichen oder so. Du sollst nicht begehren, weil wir haben einen großzügigen Vater, der uns versorgt. Und er möchte, dass wir gut leben können. Und ich glaube, das Begehren, das ist so ein großes Problem, auch in unserer Zeit. Weil die Reichen, die begehren das, was die Armen haben, und die Armen begehren das, was die Reichen haben. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Die Armen, die haben dann irgendwann keine Wahl mehr, als in die Kriminalität zu kommen. Wenn du eigentlich immer wieder abgeben musst und selbst nicht überleben kannst, dann geht das in die Kriminalität. Und die Reichen, die nehmen sich einfach das genauso kriminell. Also das Grundproblem ist das Begehren des Menschen. Und gerade wenn es um Reichtum geht, dann kommt das Begehren auf den Plan. Und das Vierte nimmt dem wieder ein bisschen das Ganze weg und sagt, ja, Schätze sind auf der Welt, die sind vergänglich. Nicht allzu viel bleibt. Oder? Also wir kommen ohne etwas auf die Welt, wir gehen ohne etwas. Und deshalb sollten wir auch nicht allzu viel davon, das nicht allzu sehr
wichtig machen, diesen Reichtum. Weil wir wissen, es ist eine begrenzte Zeit, die wir auf der Welt sind. Es kommt eine Unendlichkeit, die ist deutlich größer und in der werden wir definitiv alles haben, was wir benötigen. Also ja, für diese 80 Jahre irgendwie jetzt so ein riesen Ghetto machen, kann man machen, muss man aber nicht. Weil am Schluss ist alles vergänglich, was auf dieser Welt ist. Und ich glaube, das sind so diese vier Grundwahrheiten, die wir nicht vergessen dürfen, wenn es ums Geld und um unseren Reichtum geht. Und wie gesagt, eigentlich jetzt die Frage, die wir uns eher stellen sollten, anstelle der Frage, wie viel soll ich denn jetzt geben, ist die Frage, wie viel kann ich für mich behalten? Wie viel, sagt Gott mir, braucht das für dich? Und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Und deshalb kann ich auch nicht sagen, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich sage, ja, 20% von einem Einkommen benutzt für das und das, das geht nicht, weil jeder hat verschiedene Dinge, die er zum Leben braucht und so weiter. Aber es ist eine Frage des Herzens, wo ich hier stehe und sage, ich gebe einfach etwas, damit ich glücklich bin und das sollte ich tun und ich gebe es, weil das die Bibel sagt, oder ich gebe alles, was ich nicht brauche. Und nicht im Sinn von, ich gebe einfach mal alles aus und dann schaue ich, ob noch was übrig bleibt und das spende ich dann, sondern im Sinn von, ich gehe bewusst mit einem Geld um und überlege mir bewusst, was setze ich ein für mich und sehe dann bewusst, was bleibt übrig und was kann ich anderen Menschen geben, die weniger haben wie ich oder die es eher benötigen. Und ich glaube, um das geht's. Die Bibel ruft uns zu einem bewussten Umgang mit dem Geld aus. Weniger für mich bedeutet schlussendlich mehr für ihn. So einfach ist es. Oder zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es manchmal nicht so einfach. Aber das ist hier die Devise. Weniger für mich, mehr für ihn. Johannes hat das ja quasi auch gebetet. Mehr von dir, weniger von mir. Weniger für mich, mehr für dich. Und wir alle haben gewisse Kosten. Niemand kann ohne, ja, also ich glaube, in der Schweiz wird es schwierig, da kann man nicht ohne leben. Und trotzdem haben wir auch erlebt, wie es ist, mit wenig auszukommen. Und erlebt, wie Gott auch in dem versorgt hat. Wenn ich so an die Wohnung denke, bei uns. Wir haben eine Wohnung mehr oder weniger geschenkt bekommen, die sehr günstig ist. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, als Studenten zu leben. Und trotzdem nicht irgendwie, wir sind auch nicht, irgendwelchen lustigen Jobs nachgehen zu müssen, damit irgendwie das Geld reinkommt. Und wir können hier einfach auch demütig sein. Wir brauchen vielleicht nicht unbedingt die größte Wohnung und das größte Haus und das beste Auto und können gut damit leben, bewusst damit leben, weil wir wissen, Gott schenkt es uns. Und auch so mit Ich bin ein bisschen ein Technik, wie sagt man dem? Ich habe gern die neueste Technik, oder? Das ist eine meiner Herausforderungen. Nicht immer gleich das Neueste zu kaufen. Weil eigentlich ist es ja ganz einfach. Wenn ein neues Smartphone zum Beispiel auf den Markt kommt, dann ist das alte meistens billig zu haben. Ich habe mir da gemerkt, ja, eigentlich macht das Sinn, weil so viel Unterschied zwischen dem Neuesten und dem nicht ganz Neuesten gibt es dann auch nicht. Aber das fällt mir jetzt zum Beispiel nicht so einfach. Ich finde ja, das Neueste, nur das Neueste ist gut genug, oder? Also da gibt es gewaltige Innovationen. Jetzt hat man schon drei Kameras auf der einen Seite. Das braucht man heutzutage. Weil wer hat schon, also ich habe noch eine, das geht nicht. Da kannst du nicht damit irgendwas machen, das ist unmöglich. Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach so ja, wir brauchen nicht immer alles, was uns gesagt wird, dass wir es brauchen. Wenn wir genug lang Fernsehen schauen, dann wissen wir, was wir alles brauchen müssten. Oder was wir alles nicht haben von dem, was wir eigentlich brauchen müssten. Aber wenn wir bewusst leben und sagen, okay, ja, eigentlich so, also wenn wir es ein bisschen von der Distanz anschauen, dann merken wir oft, ja, okay. Das S7 reicht auch noch. Das S9, ja. Schon toll, aber wirklich brauchen ist eine andere Frage. Und ich habe mir auch überlegt, wenn es um Sparen und Vorsorge geht, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ist immer so irgendwie eine schwierige Sache. Wir haben ja gehört, die Schätze, die verrotten und und Gott versorgt, bedeutet das jetzt, ja, du kannst es mit dem Sparen lassen und gib einfach alles, was du hast. Und ich glaube, das ist nicht, auch hier nicht unbedingt die Devise. Ich glaube, auch ihr braucht es den bewussten Umgang. Weil grundsätzlich kann man sagen, wer gerne langfristig investiert, im Bankenwesen spricht man ja davon, vom langfristigen Anlagehorizont, und mit bis zu 10.000% Rendite rechnen möchte, der hat nur eine Wahl. Und das ist, ins Königreich Gottes zu investieren. Das ist mal grundsätzlich, weil das Hundertfache bekommst du, das steht so in der Bibel. Also das ist eigentlich mal das Grundsätzliche. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich überlege mir, wie kann ich mein Leben, das ist wieder das Verwalterdenken. Oder der Verwalter, der denkt sinnvoll über das nach, was ihm gegeben wird. Der versucht, das Beste daraus zu machen. Und da gehört sicherlich auch das Langfristige oder das Mittel. Ich sage jetzt mal, wenn wir von unserem Leben denken, dann ist das höchstens mittelfristiges Denken, weil das, die Ewigkeit ist dann das Langfristige. Aber so das mittelfristige Denken macht schon auch Sinn. Wenn wir sagen, okay, wir sparen etwas, wir schauen, dass wir nicht plötzlich irgendwie in ein Loch kommen oder so. Aber ja, ein einzig Volk von Sparern, oder die Schweizer, die versuchen alles irgendwie in ihrer Vorsorge zu stecken, in damit sie dann ja ihren Lebensstandard noch erhalten können, wenn sie älter sind. Ich glaube, das ist wiederum die falsche Herzenshaltung. Wir dürfen wissen, auch wenn wir nicht mehr arbeiten, auch dann ist Gott unser Versorger. Einfach, mir geht es darum, so ein bisschen das hervorzuheben. Was ist wirklich das, was ich benötige? Gerade bei den persönlichen Ausgaben, das ist so das Letzte. Oder da kann man am besten sparen, ohne dass es wirklich, ohne dass du auf der Straße stehst. Wenn du eine Wohnung musst du zahlen, Krankenkasse in der Schweiz musst du zahlen und so weiter. Aber bei den persönlichen Ausgaben brauchst du jeden Tag irgendwie das Filet oder auf dem Tisch. Oder da kann man gut sparen, ohne dass es wirklich wehtut. Und ich glaube, da kann man sich wirklich immer wieder die Frage stellen, brauche ich das wirklich, ist das wirklich nötig oder kann ich das nicht auch in das Königreich Gottes geben, wo es vielleicht viel eher benötigt wird. Es gibt so viele Stellen in der Welt schlussendlich, wo so viel weniger haben wie wir, wo wir sehr vieles tun können mit wenig. Wir haben unsere Freunde, Micha und Sarah, ein paar von euch kennen die auch, die beginnen wieder mit Basel gegen Hunger, und da braucht es so wenig eigentlich, wenn man sich's überlegt. Also, und im Sudan brauchen sie nicht viel, aber sie brauchen etwas zu essen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich merke, ich werde wieder demütig und überlege mir vielleicht zweimal, brauche ich das wirklich? Brauche ich es nicht? Kann ich es in etwas Besseres investieren? Habe ich diese Verantwortung? Weil umso mehr wir haben, umso größer ist auch unsere Verantwortung. Das ist ganz klar. Umso mehr wir haben, umso mehr Gott uns anvertraut. Das ist ja wieder die Devise. Umso mehr er uns anvertraut, umso größer auch die Verantwortung und umso Umgang damit. Deshalb so, dass, ja, das heißt eigentlich so viel wie nötig für mich, lebensnotwendig, so viel wie nötig für mich, so viel wie möglich für das Königreich Gottes. Das sollte unsere Herzenshaltung sein. So viel wie möglich abgeben zu können. Aus einem guten Herzen. Nicht aus der Angst heraus, dass wir sonst babylonisch sind, müssen wir den Zehnten geben. Nicht aus der Angst heraus, dass wir dem Geld verfallen, müssen wir etwas geben. Sondern weil wir wissen, Gott sorgt für uns. Gott ist da für uns. Und er schenkt es uns. Können wir es auch wieder freigeben aus dieser Herzenshaltung heraus. Und umso mehr wir haben, umso großzügiger können wir sein. Das ist ja logisch. Und manchmal ist es so, dass es so eine Lernphase braucht, um wieder sein genügsames Leben zu haben. Ich habe gesagt, ja, mit dem Studium war das für uns ein bisschen eine Lernphase. Und es war dann natürlich einfach, als wir beide eingestiegen sind ins Berufsleben, plötzlich hatte man eigentlich Geld in Hülle und Fülle, im Gegensatz zu vorher, oder? Ja, weil vorher hatte man eigentlich nichts und jetzt hatte man etwas. Man hatte fast nichts gebraucht und man braucht immer noch nichts. Und es wird immer schwieriger jetzt, weil man merkt, ja, es wird immer schwieriger, weil plötzlich hat man gar nicht mehr so viel. Aber eigentlich hat es ja da auch funktioniert. Es ist eigentlich paradox, aber da hat es auch funktioniert und jetzt gibt man Geld aus für Dinge, die man vorher nicht ausgegeben hat. Und so diese Balance zu halten, ist, glaube ich, wichtig. Es ist okay, als Verwalter auch einen Lohn zu haben. Das ist nicht meine Botschaft. Ihr sollt nicht auf dem Boden, auf dem kalten Boden in der Wohnung leben, einfach weil ihr kein Geld ausgeben wollt für etwas. Ich glaube, ihr dürft als Verwalter ein gutes Leben führen. Aber es geht um die Herzenshaltung. Manchmal braucht es auch ganz extreme Varianten vielleicht, wenn ihr wirklich merkt, es geht gar nicht. Mein Herz hängt an zu vielen Dingen. Dann kann es auch sein, dass Gott euch sagt, hey, gib alles hin, oder? Ich kenne jemanden, der hat das gemacht, der hat einfach alles, was er in seinem Haus gehabt hat, der hat alles raus, verschenkt. Sein ganzes Geld, was er hat, er verschenkt, weil er gemerkt hat, ich hänge daran. Und das war in der ersten Zeit sehr schwierig. Der hatte noch eine Familie und die haben dann wirklich auf dem Boden gelebt, eine Weile lang. Und dann kamen aber wieder Dinge, ihm wurden Sachen geschenkt und so. Aber er hat, wie gesagt, ich habe das gebraucht in dem Moment. Ich habe daran gehängt. Ich habe gemerkt, mein Herz ist nicht frei. Ich kann nicht frei geben. Und dann einfach so diesen Cut zu machen, wo Gott sagt, ja, okay, jetzt braucht es die Vorschlagshammer-Methode. Dem reichen Jüngling hat er auch gesagt, ja, okay, du lebst super, aber jetzt musst du noch dein ganzes Vermögen geben, weil dein Herz hängt daran. Was hat er gemacht? Er ist traurig weggegangen, weil er hat gemerkt, das schafft er nicht. Er kann es nicht geben. Er vertraut nicht darauf, dass er dann noch leben kann. Quasi. Das ist eine existenzielle Angst. Aber ich glaube, darauf liegt sehr viel Segen. Wenn wir lernen, bewusst mit dem Geld umzugehen, gehen für uns, aber dann auch bewusst Geld geben. Und sagen können, ja, Gott, ich mit so vielem gebe es weiter. Er hat mir eine Verantwortung, ich bin sein Verwalter und ich möchte das Beste daraus machen. Und wenn nötig, so aus diesem babylonischen Denken auch mit der Vorschlagshammer-Methode mal ausbrechen. Einfach so nochmal zurück zum Text, oder ist das, glaube ich, wenn wir merken, Wir sind so voreingenommen oder so eingenommen von diesem Denken von Geld und Reichtum und wir hängen daran, dann sagt Gott dir vielleicht, okay, es ist Zeit auszubrechen. Aber dass wir da immer wieder so im Kontakt sind mit ihm. Weil, ja, ich glaube, das ist sehr individuell. Er kennt euch, er kennt euer Herz, er weiß, wie es um euch bestellt ist. Er weiß, wie ihr daran hängt. Und wenn er sagt, gehe, dann gehe. Und wenn er sagt, bleib, dann bleib. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaft werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sind Volk Gottes, wir denken anders, wir sind Andersdenkende. Manchmal ein bisschen UFOs in dieser Welt. Und wir müssen immer wieder auch zu Gott zurück, zu seinem Denken und zu seinen Wahrheiten. Dass er unser Versorger ist, dass wir Verwalter sind, nicht Besitzer. Dass das nicht gut ist, wenn wir das Begehren von den Nächsten und dass schlussendlich alles vergänglich ist, was auf dieser Welt ist. Die Stadt Babylon hatte eine Stunde, eine gewaltige Stadt, die in einer Stunde so ist. Und so kann all dieser Reichtum einfach verschwinden. Weil es ist nicht der Grund, auf dem gut gebaut werden kann. Wenn wir auf Gott bauen, dann bauen wir auf dem Felsen, der hält. Selbst wenn wir vielleicht das Gefühl haben zwischendurch, wir müssen auf etwas verzichten. Aber wir wissen, selbst wenn der Sturm kommt, wir stehen fest. Wir sind nicht in einer Stunde Tabula Rasa, weil wir gehören zu Gott und denken, wie er denkt.